In Karel Čapeks Gesprächen mit D.G. Masaryk besitzen wir ein letztes großes Zeugnis für Masaryks unvergängliche Gedankenwelt. Durch das Gedankliche schimmert aber in bisher unbekanntem Maße persönliches Gefühl, persönlicher Glaube, persönliche Neigung hindurch, sodass die Gedankenwelt zugleich immer mehr als eine persönliche Schöpfung erscheint, wogegen sie früher den Charakter einer logisch entwickelten Gedankenfolge hatte. Demokratie und Liebe zu allen Völkern erscheinen hier als Glaubenssätze eines liebenden Menschen. Masaryk antwortete auf Karel Čapeks Frage, wie würden Sie also Ihren eigenen und tiefsten Grund für die Demokratie formulieren, folgendermaßen. Das tiefste Argument für Demokratie ist der Glaube an den Menschen, an seinen Wert, an seine Geistigkeit und unsterbliche Seele. Das ist die wahre metaphysische Gleichheit. Ethisch ist die Demokratie begründet als die politische Verwirklichung der Nächstenliebe. Ewiges kann einem anderen Ewigen nicht gleichgültig sein. Ewiges kann ein anderes Ewige nicht missbrauchen, kann es nicht ausbeuten und vergewaltigen. Ich nehme die Demokratie auch mit ihren wirtschaftlichen und materiellen Folgen an. Ich gründe sie auf Liebe und Gerechtigkeit, welches die Mathematik der Liebe ist, und auf der Überzeugung, dass wir hier auf der Welt Gottes Ordnung und die Übereinstimmung mit Gottes Willen verwirklichen sollen. Ich weiß, dass man heute die Grundsätze der Demokratie vom Materialismus ableitet. Der Materialismus ist zwar wissenschaftlich abgetan, man braucht ja nur in moderne wissenschaftliche Bücher sehen, was da von der Materie gedacht wird, aber er dauert an als Überschätzung der materiellen Bedingungen des Lebens. Ich weiß, es gab und gibt materielle Bedrückung, aber die ist nur ein Teil sittlicher Bedrückung. Man wendet gegen diese Art Theismus ein, dass der Glaube an die Unsterblichkeit und die Liebe zum Nächsten sich mit Philanthropie, mit einem Almosen begnügen, dass er nicht zu der modernen und sozialistischen Forderung führt, die Not durch Recht und Gesetz zu beseitigen. Ich sehe nicht ein, warum sie nicht auch dahin führen sollte. Der Theismus, die Religion überhaupt, ist ja keine persönliche Attitüde, sondern auch eine kollektive Ordnung und strebt überall und immer danach, eine Organisation zu werden. Eine verständige Liebe, eine Religion, die von Verstand geleitet ist, wird die Humanität durch Gesetz verwirklichen. Aber sie wird uns nie von der sittlichen Verpflichtung der Teilnahme und persönlicher Hilfe entbinden können. Das wäre überhaupt eine merkwürdige Demokratie, wenn es in ihr keinen Platz gäbe für die individuelle, sittliche Initiative. Ein Stück persönlichen Glaubensbekenntnisses stellen auch diese hellen Worte über die Frömmigkeit dar. Die Frömmigkeit ist ein besonderer Zustand der Wahrhaftigkeit. Für einen frommen Menschen ist die Welt und das Leben gleichsam ein klassisches Drama, aber ohne satirisches Nachspiel. Das klassische Drama ist gerade durch Ursprung und Wesen etwas Religiöses. Das Leben ist keine Posse, keine Komödie, keine Tragödie, sondern es ist ein Drama. Es ist nie ohne Größe, ohne schicksalhafte Logik. Etwas Humor dabei zu haben, schadet nicht. Das hat Shakespeare gut gewusst. Auch Jesus hat sicher gelächelt, denn in der Liebe ist Freude. In der Religion erfahren wir die Wichtigkeit des Lebens, seinen Ernst und Wert und seine Schönheit. Die Erhabenheit und Größe Gottes erfüllt uns mit Ehrfurcht und Ergebenheit. Die Religion überträgt einen Teil dieser Größe mit auf uns, nur einen kleinen Teil, der uns der natürlichen Demut nicht entkleidet. Die echte Religion überwindet den Titanismus. Erinnern Sie sich daran, wie das Alte Testament mit dem Titanismus beginnt. Die Schlange verspricht den Ureltern, sie würden den Göttern gleich werden. Goethes Faust in seinem Titanentum beginnt wirklich mit Adam. Natürlich ein Titan. Er sagt ja auch, mir fehlt der Glaube. Die Frömmigkeit ist individuell, aber sie lässt keinen Solipsismus zu. In der Frömmigkeit selber liegt die Anerkennung der Welt außer uns, der Welt Gottes und der Welt der Nächsten. Und dann ist schließlich noch die große Antwort auf die große Frage, gibt es denn keinen Konflikt zwischen der Liebe zum Volke und der Humanität? Es ist die große Schicksalsfrage des heutigen Europa und wir lassen sie voll und rein ausklingen, zusammen mit den kurzen Fragesätzen des Gesprächspartners. Zwischen der Liebe zum Volke, der Liebe zur Heimat und der Humanität gibt es keinen Widerstreit. Doch pflegen moderner Nationalismus und Humanität einander zu widerstreiten. Schon dieser fremde und neue Namen deutet an, dass die Vaterlandsliebe, wie sie unsere Erwecker gefordert und gelebt haben, etwas anderes ist als der heutige Nationalismus. Die Humanität schließt die Liebe zum Volke nicht aus und schwächt sie nicht. Ich kann, ja ich muss mein Volk positiv lieben, aber deshalb muss ich doch nicht andere Völker hassen. Die wahre Liebe wird nicht durch Hass bezeugt, sondern durch Liebe. Die Menschheit ist die Summe der Völker, sie ist nicht etwas außerhalb der Völker oder über ihnen. Humanität, Liebe nicht nur zu den Nachbarn, sondern zur Menschheit, wie soll ich mir so viel Menschheit konkret vorstellen? Ich sehe ein armes Kind, dem ich helfen möchte. Dieses Kind ist für mich die Menschheit. Die Gemeinde, mit der ich ihre Sorgen trage, das Volk, mit dem ich durch Sprache und Kultur verbunden bin, das ist die Menschheit. Die Menschheit ist ganz einfach die kleinere oder größere Zahl von Menschen, für die ich faktisch durch die Tat und nicht nur mit Worten etwas tun kann. Die Menschlichkeit besteht nicht darin, dass wir für die ganze Menschheit schwärmen, sondern dass wir immer menschlich handeln. Wenn ich von der Politik verlange, sie solle der Menschheit dienen, so sage ich damit nicht, sie möge nicht national sein, aber sie möge gerecht und anständig sein. Das ist alles. Weder als Einzelne noch als Völker sind wir nur dazu da, unsere egoistischen Zwecke zu erfüllen. Ein Volk, das nur für sich leben würde, wäre gleich erbärmlich wie ein Mensch, der nur für sich leben würde. Ohne den Glauben an Ideen und Ideale ist das Leben der Einzelnen und der Völker nur ein Vegetieren. Das ist natürlich das politische Credo eines Idealisten. Wie woher denn? Eines Realisten in Philosophie und Politik. Für mich hat der Realismus politisch Folgendes bedeutet. Verliere dich nicht in Gedanken an die ruhmreiche Vergangenheit. Bemühe dich um eine ruhmreiche Gegenwart. Halte dich nicht nur an Phrasen und Schlagworte, sondern an die Dinge, denn dann kannst du Dinge verbessern und in Ordnung bringen. Fliege nicht in die Wolken, sondern halte dich an die Erde. Sie ist am sichersten und von Zweifeln frei. Wem du auch immer dienst, halte dich an die Realität. Nur an die Realität? Ja. Aber Realität, das ist doch auch Geistigkeit, Seele, Liebe, Sittengesetz, Gott und Ewigkeit. Erst mit ihnen leben wir ein volles Leben in ganzer und erfüllter Wirklichkeit, ob es nun ums Leben Einzelner oder ums Leben der Völker geht. Erst dieses volle Leben ist ohne inneren Widerstreit, erst so ein Leben hat einen wahren und klaren Sinn. Und ist ein glückliches Leben? Ja.